Ja, also großes Thema, zu dem wir alle irgendwie mit Sicherheit vieles auch zu sagen hätten. Ich glaube, über kaum etwas anderes wurde und wird so viel gesprochen, geschrieben, philosophiert, gedichtet, gesungen. Wir haben ja schon gemerkt, so bei den Songs, so wir kennen so die ganzen Zeilen und Worte, die in so ein Liebeslied reingehören. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent aller Lieder irgendwie sich um Liebe drehen. Keine Ahnung, sind es 80 oder 90%. Viele singen ja auch von zerbrochener, enttäuschter oder gescheiterter Liebe. Also das gehört auch dazu. Und ich meine, es wird ja auch viel geforscht und irgendwie, wir alle haben eine Vorstellung von Liebe, aber es bleibt doch für uns so ein Mysterium, möchte ich mal sagen. Also ein Rätsel oder ein Geheimnis. Und ich glaube, wir alle spüren, wie mächtig Liebe ist, dass Liebe etwas sehr, sehr Mächtiges ist und dass Liebe wirklich Menschen bewegt. Also ich bin immer wieder erstaunt, wozu Menschen fähig sind und bereit sind, die wirklich lieben. Also ich glaube, das kann man mal so allgemein sagen, dass Liebe irgendwo was sehr Mächtiges, was Gewaltiges ist und trotzdem irgendwie ein Rätsel auch für uns bleibt. Und ich glaube, ihr würdet mir alle zustimmen, dass eine Welt oder die Menschheit, das Leben ohne Liebe unvorstellbar sind. Ich meine, stellt euch vor, es gäbe keine Liebe. Wie sähe diese Welt aus? Wie sähe unser Zusammenleben aus? Und ich denke, jeder von uns braucht und sucht auf seine Art und Weise Liebe. Und für viele heutzutage, auch Menschen, die nicht fromm sind, hat Liebe ja auch was Spirituelles oder sogar fast was Religiöses. Für viele steht Liebe so für das Göttliche. Liebe ist der Schlüssel zu einem glücklichen, erfüllten Leben. Liebe ist ein Sinngeber, fast schon sowas wie ein Heilsbringer. Das heißt, wenn ich endlich die wahre oder die echte Liebe gefunden habe, dann ist das fast wie Erlösung oder Erfüllung. Und so glaube ich, verbindet sich damit auch vieles an Hoffnungen, an Erwartungen, die wir haben. Aber die Frage, die sich aufdrängt, ist ja tatsächlich, was ist denn Liebe oder wahre, vollkommene Liebe tatsächlich? Und für jeden von uns wahrscheinlich etwas anderes. Jeder von uns hat so sein Bild, seine Vorstellung. Jeder hat seine eigene Definition, vielleicht bestimmte Maßstäbe oder Kriterien, nach denen wir halt bewerten, was für uns Liebe ist. Und das macht es ja manchmal auch so schwierig, weil wenn Liebe einfach nur persönliche Deutungssache ist und das, was jeder irgendwie für sich drunter versteht, dann kann sie ja auch ganz schnell beliebig werden. Weil was du für Liebe hältst und wie du Liebe verstehst und lebst, kann für mich was völlig anderes bedeuten, vielleicht sogar das Gegenteil von dem, was ich drunter verstehe. Und so habe ich manchmal den Eindruck, dass Liebe schwer auf einen Nenner zu bringen ist. So weil Liebe eben so viele Bilder auslöst, weil Liebe so viele Formen und Facetten und Ausprägungen eben auch hat. Und das macht es auf der einen Seite total spannend, aber auch manchmal schwierig. Und ich wollte einleitend einfach mal so ein bisschen ein paar Gedanken teilen, was ich so wahrnehme. Liebe ist ja tatsächlich auch echt ein Thema, das wir auch als junge Generation irgendwie total feiern und hypen. Zwei Dinge, die ich empfinde und beobachte, die da irgendwie auch auffällig sind, wenn es zu Liebe kommt. Zum einen habe ich den Eindruck, dass in unserer Zeit oder auch vielleicht in unserer Generation ganz stark so diese Selbstliebe propagiert wird. Das klingt dann in so Slogans an wie Love Yourself oder Do What You Love. Also es kommt eben drauf an, hey, der Schlüssel zu deinem persönlichen Erfolg, zu echter und wahrer Erfüllung ist, dass du dich selbst liebst. Deswegen, hey, kümmere dich um dich. Und da geht es ganz viel auch eben um Selbstverwirklichung. Und auch dieses Do What You Love ist ja ein Stück auch Lifestyle oder Work Culture unserer Generation. Das heißt so, mach nur, tu nur, was du liebst. Es gibt ja diesen Spruch, wenn du tust, was du liebst, dann musst du nie mehr in deinem Leben auch nur einen Tag arbeiten. So, das ist so ein bisschen dieses Folge deiner Leidenschaft, folge deinem Herzen, tu einfach nur das, was du liebst und was dir Spaß macht und was sich für dich gut anfühlt. Und das ist ja so ein bisschen so, hey, Liebe ist nichts Anstrengendes, sondern Liebe fühlt sich immer richtig, richtig gut an. Und da empfinde ich manchmal, dass das so eine übersteigerte Form von diesem Love yourself oder do what you love zu einer sehr egoistischen oder manchmal sogar auch rücksichtslosen Liebe oder Art zu lieben führen kann. Manchmal sogar lieblos gegenüber anderen sein kann, weil es geht ja nur um mich. Es geht um das, was mir gut tut, was mir nutzt, was mir dient. Und ich sag mal so, wenn Selbstliebe das ist, worum sich alles dreht, dann frage ich ja gar nicht nach dem anderen. Dann sehe ich den anderen ja gar nicht. Und ich sag mal so, das ist dann eine sehr selbstzentrierte Form von Liebe. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Liebe dann auch zu so einer Legitimation oder Rechtfertigung dafür werden kann, zu sagen, hey, alles, was für mich Liebe ist, ist okay. Und wenn es für mich Liebe ist, dann kann ich tun und machen, was ich will. Das ist manchmal so ein bisschen so dieses Hauptsache Liebe oder Liebe kann doch nicht falsch sein, was kann daran verkehrt sein? Aber auch da denke ich so, dass dieses Leitmotiv, alles, was wir aus Liebe tun, ist gut, dass es manchmal mir selbst oder sogar anderen schaden kann. Weil es kann auch eine falsch verstandene, es kann eine aufgezwungene, es kann eine zerstörerische, eine rücksichtslose, vielleicht sogar eine sehr missbräuchliche Liebe sein. Das heißt, ich empfinde, dass Liebe oft heute, was wir darunter verstehen oder wie wir es leben, schnell auch egoistisch und sehr selbstzentriert sein kann. Das ist mal so das Erste. Und ich glaube, so eine zweite Sache, die ich als sehr herausfordernd empfinde, ist, dass in Beziehungen, die wir leben, unsere Art zu lieben oft sehr berechnend ist. Ihr kennt vielleicht den deutschen Philosophen Richard David Precht. Der hat ein paar nette, wer kennt den? Der Typ mit den langen Haaren. Echt ein paar schlaue Sachen gesagt und er hat vor einiger Zeit ein Buch geschrieben, auch über Liebe. Und er hat folgenden Satz gesagt, und zwar, ich liebe dich ist keine Gefühlsbekundung, sondern eine Erwartungshaltung. Ich liebe dich ist keine Gefühlsbekundung, sondern eine Erwartungshaltung. Und er begründet und erklärt das damit, dass er sagt, wenn wir zu jemandem sagen, ich liebe dich, dann eigentlich, weil wir von dieser Person hören wollen, ich liebe dich auch. So, das heißt, wir haben immer irgendwo diese Erwartung, dass wenn wir Liebe geben, wir auch im Gegenzug Liebe zurückbekommen. Und ich denke schon, dass wir in Beziehungen oft, ja, unbewusst, aber vielleicht auch manchmal bewusst eine ganz klare Vorstellung und Erwartung davon haben, was der andere zu tun und zu lassen hat, damit ich mich richtig oder wirklich geliebt fühle. Und die andere Person für sich ja genauso. Und dann fangen wir ganz schnell an, so zu rechnen und zu vergleichen. Und meine Erfahrung, mir geht es ja auch manchmal so, ist dann, dass wir sehr, sehr schnell oder meistens im Minus landen. Dass wir ganz schnell so das Gefühl haben, wir sind irgendwie so im Defizit. Und da ist so eine Differenz. So ein Gap zwischen meiner Erwartung und der Realität. Und ich habe euch mal so ein witziges Bild mitgebracht. Ich versuche jetzt mal hier diesen Bildschirm freizuschalten. Könnt ihr das jetzt sehen? Genau. Also da gibt es ein paar witzige Bilder von. Also dieses Expectations versus Reality. Und ich glaube, wir haben halt so diese Vorstellung, ne, dass morgens irgendwie auf dem Kopfkissen so ein liebevoller Zettel steht, irgendeine Liebesbotschaft, aber stattdessen liegen da vielleicht die stinkenden Socken. Und ja, so gehen wir oft in Beziehung mit so ganz klaren Vorstellungen, Erwartungen. Und dann sind wir frustriert, wenn die Realität irgendwo das nicht einlösen kann. Und genau, ich denke, dass das schon auch einen Einfluss hat. Und ich glaube, dass tatsächlich das auch ein Grund ist für viele Missverständnisse oder Enttäuschungen oder auch Vorwürfe oder Zweifel, die wir halt oft haben, wenn es um Beziehungen geht, um Liebe. Und so wird Liebe ganz schnell irgendwie zu was, wenn das so stark mit Erwartung verknüpft ist, wird ganz schnell zu einer Leistung, zu einer Performance, an der wir selber und andere eigentlich nur scheitern können. Das heißt, ich glaube, dass Liebe manchmal sehr frustrierend sein kann, weil wir irgendwie merken, wir packen das nicht oder wir können letztlich das, was wir uns an Liebe wünschen oder wie wir selber lieben wollen, wir packen das nicht. Und wenn dann eben auch noch dazu kommt, dass sich irgendwie nach einer Zeit auch alles nicht mehr so schön, so aufregend, so prickelnd anfühlt wie am Anfang, was eigentlich völlig normal ist, weil Wissenschaftler haben ja herausgefunden, dass Verliebtheit tatsächlich ein körperlicher Ausnahmezustand ist und die Hormone verrückt spielen und nach spätestens 2,5 Jahren sich das alles wieder normalisiert. Das heißt, die Schmetterlinge sind nicht mehr da. Und wenn wir Liebe für uns nur an diesem Gefühl festmachen, dann glaube ich tatsächlich auch, dass die Liebe schnell am Ende sein kann. Und ja, so merke ich einfach, dass oft unsere Vorstellungen von Liebe oder unsere Erwartungshaltung es oft wirklich auch sehr, sehr kompliziert machen, und manchmal auch schwierig. Und das ist so ein bisschen, was ich als Dilemma empfinde, oder? Dass wir auf der einen Seite immer mehr nach der echten Liebe suchen, aber irgendwie frustriert sind, weil je länger wir suchen, desto weniger haben wir das Gefühl, sie wirklich zu finden. Oder wir sind immer frustrierter bis dahin, dass Leute sagen, also ich habe aufgehört, so an die wahre Liebe zu glauben, weil eben so viel Enttäuschung damit verbunden ist. Aber das ist so ein bisschen dieses Dilemma oder diese Spannung, dass wir auf der einen Seite Liebe total feiern und hypen. Und ich meine, wir feiern ja die fettesten Hochzeitspartys überhaupt. Und da setzen wir schon mal so ein bisschen den Standard für das, was danach kommen soll. Und eigentlich kann es danach fast nur noch schlechter werden. Aber genau, ich möchte euch da jetzt irgendwie keine Illusion nehmen oder so. Aber ich glaube tatsächlich, dass Liebe manchmal schwierig ist und dass das so ein bisschen die Dinge sind, auch die uns da beschäftigen und viele Fragen, die wir haben. Und ich würde jetzt gerne einfach die Brücke schlagen, weil ich wurde ja als Pastor oder Theologe angefragt, über dieses Thema zu sprechen. Wenn man in die Bibel schaut, dann findet man auch eine Antwort oder eine Begründung dafür, dass das tatsächlich so ist, weil die Bibel deutlich macht, dass wir wahre und echte Liebe nur bei Gott finden können. Das heißt, dass wenn wir sie woanders suchen, wir sie nie finden können. Und jemand, der viel auch über Liebe gesprochen hat, ist Paulus. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann habt ihr auch so ein bisschen 1. Korinther 13, Glaube, Hoffnung, Liebe. Habt ihr diese drei Begriffe auch daraus genommen und ich möchte kurz darauf Bezug nehmen. Also Paulus schreibt ja diesen Brief, einen persönlichen Brief an die Christen, an die Kirche in Korinth und er spricht darüber, dass Gott sie mega reich beschenkt hat und er sagt, hey, ihr habt absoluten Überfluss, ihr habt keinen Mangel, Gott hat euch alle Gaben und allen Segen des Himmels gegeben, es fehlt euch an nichts, Gott hat euch mit himmlischen Gaben beschenkt. Und das sind die sogenannten Charismen. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort mal gehört habt im Griechischen. Daher kommt auch das Wort Charismatiker, weil die einen sehr starken Schwerpunkt auf diese Gaben Gottes legen. Das heißt, Charisma heißt eigentlich Gnadengaben. Das sind Gaben, Geschenke, die Gott einfach aus Gnade schenkt und gibt. Das heißt, du kannst sie dir nicht verdienen. Du kannst und musst dafür nichts leisten, sondern das ist einfach, was Gott dir in seiner Freiheit und in seiner Gnade schenkt. Und in 1. Korinther 12, in dem 12. Kapitel, geht Paulus auf verschiedene dieser Gaben ein und erklärt die. Er spricht über Prophetie und Leute, die Glauben haben, der Wunder wirkt, Menschen, die für Kranke beten und sie werden geheilt. Er spricht, dass Menschen besonderen Glauben haben, der Berge versetzen kann, dass Gott Menschen die Gabe schenkt, in gewissen Situationen besondere Erkenntnis und Weisheit zu haben. Und das ist in 1. Korinther 12. In 1. Korinther 14 geht Paulus dann im ganzen Kapitel auf die Gabe der Prophetie ein und er sagt, hey, er hebt die so hervor und sagt, aber die wichtigste Gabe oder das, wonach ihr echt streben sollt, ist die Prophetie. Und dann gibt er noch so ein paar Praxistipps, wie man gut diese Gabe nutzen und gebrauchen kann. Und was jetzt interessant ist, ist, dass er eben zwischen Kapitel 12 und 14 im Kapitel 13 mittendrin von der Liebe als der größten Gabe überhaupt spricht. Das heißt, es ist wie so, die Liebe ist eigentlich, ist das Zentrum und er sagt, ohne Liebe ist alles nichts. Er sagt, du kannst die tollsten, die größten Sachen machen, du kannst bereit sein, alles zu geben, aber wenn du keine Liebe hast, ist es alles sinnlos, zwecklos. Also zusammengefasst eben, ohne Liebe ist alles nichts. Und dann beschreibt er diese und definiert er diese göttliche Gabe der Liebe. Und das ist jetzt das Erste, was total wichtig ist, dass Liebe, von der die Bibel spricht, eine Gabe, ein Geschenk Gottes ist. Das heißt, es ist nichts, was wir irgendwie produzieren, was wir leisten können, sondern etwas, das Gott schenkt. Und ich möchte mal mit euch lesen. Ich habe euch die Bibelverse auch hier mitgebracht. Möchte mal mit euch lesen, 1. Korinther 13, ab Vers 4. So. So, könnt ihr das gut lesen oder sind jetzt diese Fenster da im Weg? Ich weiß es nicht. Genau. Da heißt es, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Kurze Zwischenmerkung, ich finde interessant, dass Paulus über viele Dinge spricht, die Liebe nicht, was Liebe nicht ist. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht am Unrecht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest. Viele Brautpaare wünschen sich auf ihrer Hochzeit 1. Korinther 13, das sogenannte Hohelied der Liebe. Und das klingt erstmal total romantisch, aber es ist vor allem sehr praktisch und sehr schwierig umzusetzen. Ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, so zu lieben. Also, hey, es ist nicht nur romantisch, es klingt nicht nur romantisch, sondern es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Weil mal ganz ehrlich, wer kann bitteschön so lieben? Wer kann so perfekt oder vollkommen lieben? Und das Neue Testament gebraucht zur Beschreibung einer solchen Art von Liebe das griechische Wort Agape. Darf ich mal um Handzeichen bitten, wer das schon mal gehört hat, irgendwo Agape? Ja, genau. Und dieses Wort steht für eine dienende, selbstlose, aufopfernde, sich hingebende Liebe. Das heißt, das ist keine Anspruchsliebe, das ist keine konsumierende Liebe, das ist sondern eine Liebe, die sich total gibt, die sich total aufopfert, die total selbstlos ist. Und diese Agape ist Inbegriff und wird gleichgesetzt mit der göttlichen Liebe. Das heißt, genau so liebt Gott. Und das ist die Liebe, die er schenkt und die er bewirkt und zu der er inspiriert, und auch befähigt. Das ist die Liebe, mit der Gott uns beschenkt, weil es eine Gabe ist. Und das ist das Erste, was die Bibel sagt. Wahre und echte Liebe kommt von Gott. Es ist eine Gabe, es ist ein Geschenk von ihm. Das heißt aber auch, es ist für uns erstmal nicht natürlich oder es ist nicht menschlich, so zu lieben. Zumindest sehr schwierig. Das heißt, menschlich aus eigener Kraft und Anstrengung sind wir nicht fähig, auf diese Weise zu lieben. Das ist erstmal vielleicht ein bisschen frustrierend, aber ich meine, das ist ja was Gott uns schenken möchte. Und gleich werden wir dann noch ein bisschen mehr erfahren, wie das funktionieren kann. Und Paulus spricht auch darüber, nicht nur hier, sondern an vielen anderen Stellen, dass Gott uns diese Liebe durch seinen Geist schenkt und dass er diese Liebe durch seinen Heiligen Geist bewirkt. Das heißt, an anderen Stellen spricht er davon, dass die Liebe Gottes uns durch den Geist geschenkt wird oder dass der Geist Gottes diese Liebe bewirkt oder dass der Geist Gottes diese Liebe in unserem Leben hervorbringt, also wachsen lässt. Liebe wird als eine Frucht des Heiligen Geistes bezeichnet. Das heißt etwas, das der Heilige Geist durch sein Wirken in deinem Leben wachsen und hervorbringen lässt. Aber das mal so als erstes. Die Bibel definiert wahre und vollkommene Liebe und macht deutlich, diese Liebe kann man nur bei Gott finden und diese Liebe kann nur von ihm kommen. Das ist mal so das Erste. Also Liebe kommt von Gott. Aber die Bibel geht noch einen Schritt weiter und das finde ich jetzt total spannend. Sie spricht nämlich nicht nur davon, dass Gott Liebe hat, sondern dass Gott selber Liebe ist. Es macht ja einen Unterschied, ob du etwas nur hast, wie etwas, ne, was irgendwo du weitergibst, oder ob du etwas bist. Und ich möchte mal mit euch lesen, 1. Johannes Kapitel 4. Ab Vers 7. Da schreibt halt Johannes, ihr Lieben, wir wollen einander lieben. Und jetzt begründet er das, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Interessant dieser Zusammenhang, dass Gott liebt, dass das Lieben etwas damit zu tun hat, Gott zu kennen. Dann heißt es weiter, Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott, und jetzt heißt es nicht hat Liebe, sondern Gott ist Liebe. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn Jesus gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Das heißt, Jesus hat alles auf sich genommen, hat alles getragen, was uns von Gott trennt. Und dann heißt es weiter, ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Dann hat seine Liebe bei uns ihr Ziel erreicht. Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dann fasse das nochmal zusammen in Vers 19. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Hey, das ist einer meiner Lieblingsverse. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das heißt, hey, Gott ist der Ursprung von Liebe. Liebe fängt immer mit Gott an. Und weil Gott eben Liebe ist, weil das sein Herz ist, weil das sein Wesen ist, kann er gar nicht anders als zu lieben, oder? Und deswegen hat Gott uns auch geschaffen als als Ausdruck seiner Liebe. Das heißt, dass es uns Menschen, dass es dich und mich gibt, entspringt und ist Ausdruck seiner Liebe. Weil alles, was Gott tut, entspringt seinem Wesen, seinem Charakter, seinem Herzen, entspringt aus Liebe. Und Johannes spricht ja hier von dem Ziel seiner Liebe. Das heißt, das Ziel oder die Adressaten seiner Liebe sind wir Menschen. Das heißt, Gott hat uns geschaffen, um uns zu lieben. Und als wir verloren gegangen sind, als wir unsere eigenen Wege gegangen sind, als wir diese Beziehung beendet haben und gesagt haben, hey, wir können auch ganz gut ohne Gott leben, hat Gott alles getan. Er hat sein Bestes, sein Liebstes, er hat seinen Sohn Jesus gegeben, geopfert aus Liebe, um uns zurückzugewinnen und um uns mit sich zu versöhnen, diese Beziehung, diese Liebesbeziehung wiederherzustellen und wieder neu zu ermöglichen. Und deswegen, und das finde ich so wichtig zu verstehen, du kannst Gott niemals von seiner Liebe trennen. Und Gott liebt uns beständig, weil Gott kann gar nicht anders, als dich zu lieben mit einer 1. Korinther 13 Liebe. Also zieh dir mal rein, dass Gott dich genauso liebt, wie das in 1. Korinther 13 beschrieben wird. Und du kannst nichts dafür. Du kannst Gott überhaupt nur lieben, weil Gott dich zuerst geliebt hat. Und aus diesem Grund, also Jesus hat diese Liebe ja gezeigt oder vorgelebt. Er hat diese Liebe verkörpert. Jesus ist die Liebe in Person. Gott hat uns seine ganze Liebe gezeigt durch Jesus. Und aus diesem Grund, und das klingt hier schon an bei Johannes, sollen wir auch einander lieben. Und das ist jetzt so der zweite Aspekt. Die Beziehung zu Gott ist nie losgelöst von der Beziehung zu deinen Mitmenschen. Das heißt, du kannst nicht Gott lieben und deine Mitmenschen nicht lieben. Und mir hilft das so ein bisschen, ein Bild vor Augen zu haben. Das ist eigentlich wie so ein Beziehungsdreieck. Ich habe das mal hier in der PowerPoint versucht darzustellen. Und zwar heißt das, du kannst Gott, die Beziehung zu Gott nie losgelöst von der Beziehung zu deinen Mitmenschen betrachten. Das heißt, Gott liebt dich und weil Gott dich liebt, sollst du deinen Nächsten lieben. Und du kannst auch deinen Nächsten nur wirklich lieben, wenn du verstanden hast und wenn du erlebt hast, wie sehr Gott dich liebt, wie sehr du geliebt bist. Da spricht die Bibel eben davon, dass wir uns selber lieben sollen. Das heißt, du kannst aus diesem Beziehungsdreieck nicht einen rausnehmen. So, du kannst nicht sagen, hey, Gott liebt nur den anderen, Gott liebt deinen Nachbarn, aber dich nicht. Nein, sondern du bist Teil davon. Und du kannst nicht sagen, ja, Gott liebt mich, aber er liebt meinen Nächsten nicht. Oder Gott liebt mich, aber ich muss meinen Nächsten nicht lieben. Das heißt, du kannst niemanden, du kannst nichts aus diesem Beziehungsdreieck, du kannst es nicht auseinanderkriegen. So, Gott hat sich so festgelegt, dass er sagt, hey, er arbeitet und seine Liebe zeigt sich in diesem Beziehungsdreieck. So möchte ich es einfach mal nennen. Und das finde ich ist total spannend. Gut. Genau, und Jesus hat das zusammengefasst oder hat das ganze Gesetz Gottes, all das, was Gott sich von uns wünscht und was Gott von uns verlangt. Wir denken ja oft so beim christlichen Glauben, das sind alles nur Gebote und Gesetze und Dinge, die wir tun sollen. Und die Pharisäer waren super darin, auch noch mehr Gesetze und Gebote und Regeln aufzustellen, über 600 Stück. Und Jesus hat all diese ganzen Gebote zusammengefasst in einem Gebot, nämlich in dem Gebot, oder Doppelgebot der Liebe, dass wir Gott lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Und das ist so das zweite, das Gebot der Nächstenliebe. Und das möchte ich mir mit euch einfach auch nochmal kurz anschauen. Könnt ihr das jetzt? Nee, jetzt ist es hier. Ja. Habt ihr es jetzt? Seht ihr das jetzt? Ja. Genau. Da kommt mal so ein frommer Jude, ein Schriftgelehrter, und er fragt Jesus, hey, wie kann ich, oder wie muss ich leben, damit ich zu Gott kommen kann und dass mein Leben Gott gefällt. Und Jesus stellt ihm die Frage und sagt, was denkst du denn, wie du leben solltest? Und dann antwortet dieser Mann, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, hey, 100 Punkte, richtig, bestätigte Jesus, tu das und du wirst leben. Das heißt, der Weg zu echtem, wahren Leben ist, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, und sich eben selber geliebt zu wissen. Und ich stoppe das mal wieder. Das heißt, Gott lieben und den Nächsten lieben können wir nie trennen, sondern das gehört zusammen. Alles andere wäre ein Widerspruch. Aber die Reihenfolge ist halt entscheidend. Das heißt, wir müssen zuerst selbst Gottes Liebe empfangen, um sie dann an andere weitergeben zu können. Gott muss uns zuerst lieben und wir können ihn sowieso nur zurücklieben. Das heißt, unser Versuch, Gott zu lieben, ist letztlich immer nur eine Reaktion und eine Antwort auf die Liebe, die Gott uns schon gezeigt hat und die Gott uns bewiesen hat. Das heißt, letztlich kannst du sagen, wir sollen Gott lieben oder zurücklieben und den Nächsten lieben wie uns selbst. Und das ist so wichtig. Weißt du, weil es ist schwierig, sich einfach nur aus sich selbst heraus zu lieben. Aber zu wissen, wenn du weißt, wie sehr du von Gott geliebt bist, ohne dass du irgendwelche Voraussetzungen erfüllen musst, keine Liebe, die an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, keine Liebe, die heute so ist, morgen so, sondern eben diese göttliche, vollkommene Liebe, das befähigt dich zum einen, dich selber zu lieben, weil du weißt, wie wertvoll du bist. Und dann kannst du auch andere lieben. Weißt, es ist schwierig, andere Menschen zu lieben, wenn du dich selber nicht lieben kannst. Weil ich glaube, wir können andere nur so lieben, wie wir selbst geliebt sind, wie wir uns selbst geliebt wissen. Aber das finde ich halt jetzt so, das, was mich immer wieder begeistert, der Schlüssel ist halt, durch Gottes Liebe können wir uns selbst lieben, so wir erkennen unseren Wert und deshalb sind wir dann auch fähig, andere zu lieben, wie wir geliebt sind. Und das ist total wichtig zu wissen, hey, Gott ist diese Quelle. Und Jesus hat uns das eigentlich perfekt vorgelebt. Er wusste hundertprozentig, wie sehr er von Gott geliebt ist, von seinem Vater im Himmel. Und er hat einfach nur diese Liebe, die er gehabt, die er selber empfangen hat, die hat er einfach geteilt und weitergegeben. Das heißt, Jesus lebte in und er liebte aus der Liebe Gottes. Und ich möchte mal mit euch lesen, Johannes 15. Vers 9 bis 12. So. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: So wie der Vater mich liebt, habe ich euch geliebt. Bleibt in dieser Liebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. So, merkt ihr diese Reihenfolge? So, Jesus sagt, hey, ich habe euch so geliebt, wie mich der Vater geliebt hat. Ich glaube, dass Jesus eben nur fähig war, überhaupt so zu lieben, weil er von Gott so geliebt war. Und jetzt sagt Jesus, wir sollen einander lieben, wie er uns geliebt hat. Und das ist das Gebot. Und ich finde das mega stark. Gott ist Liebe und diese Liebe haben wir durch Jesus empfangen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist zu verstehen auch, dass Gott uns seine Liebe durch Jesus erwiesen und gezeigt hat. Und dass wir Gottes Liebe durch Jesus erfahren können. Das zeigt mir, dass Liebe nicht zuerst eine Emotion ist, sondern eine Aktion. So, Liebe ist etwas sehr Praktisches. Liebe ist eine Tat. So, Gott wurde aktiv, oder? Er hat uns seine Liebe wirklich gezeigt. dann verstehst du auch, dass Liebe nicht einfach nur ein Prinzip ist, sondern dass Liebe eine Person ist. Dass sich nämlich Gottes Liebe in der Person von Jesus gezeigt hat. Und wisst ihr, oftmals denken wir so, ja, Liebe, das ist irgendwie so ein Prinzip, aber wenn wir verstehen, nein, Liebe ist eine Person, durch die Gott uns liebt, dann macht das schon einen Unterschied. Und ja, das ist eine Liebe, die nicht leicht ist, aber die sich absolut lohnt. Und wisst ihr, Jesus hat uns sogar gezeigt, dass wir nicht nur unsere Freunde und dass wir die Menschen lieben können, die uns auch lieben, sondern dass diese Liebe sogar fähig ist, seine Feinde zu lieben. Das heißt, selbst dann, wenn du Menschen liebst und du bekommst nichts zurück, oder? Da ist keine Dankbarkeit, da ist keine Gegenleistung. Vielleicht im Gegenteil erfährst du sogar Ablehnung von dieser Person. Aber stell dir vor, die Liebe Gottes ist sogar fähig zu lieben, Menschen zu lieben, die uns hassen. Und ich möchte damit schließen. Dass Jesus sogar so weit geht zu sagen, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und jetzt muss ich das hier nochmal eben. Genau. Matthäus 5, ab Vers 43. Da kommen halt so die Gesetzeslehrer und die Pharisäer, die haben halt sich so auf das Gesetz von Mose bezogen. Und Jesus sagt, hey, es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen oder liebe deinen Nächsten und hasse deine Feinde. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Auf diese Weise oder so erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Und dann sagt er, wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, das war so der Inbegriff für Sünder, für die Gottlosen, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes. Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Wow, ich meine, das ist schon krass, oder? Jesus sagt, ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Aber auch hier wieder, menschlich gesehen, funktioniert das nicht, sondern Gott liebt immer zuerst. Gott schenkt uns die Liebe. Gott ist die Quelle dieser Liebe. Und ich glaube, dass so der Schlüssel ist, dass wir lernen in Gottes Liebe zu leben und dass das Allerwichtigste ist, dass wir zuallererst verstehen, wie sehr Gott uns liebt und dass uns das frei macht und dass uns das befähigt und dass uns das inspiriert, auch andere mit auf die Art und Weise zu lieben, wie wir von Gott geliebt sind. Ja, und das sind einfach so ein paar Gedanken. Ich weiß, dass ich heute nicht alles beantworten kann und dass es das ein Riesenthema ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Liebe, von der die Bibel spricht, die Gott uns eben in Jesus auch gezeigt hat, dass das tatsächlich die Antwort ist auf die Sehnsucht nach wahrer und echter Liebe, die wir vielleicht mehr als zuvor auch haben. Und mich, ich muss ehrlich sagen, je länger ich mit Gott lebe und je mehr ich Gott kennenlerne, desto faszinierter und begeisterter und bewegter bin ich von dieser Liebe, mit der Gott uns geliebt hat. Das ist nichts, was irgendwann langweilig wird, sondern im Gegenteil. Ich finde, Gottes Liebe ist so mächtig, so gewaltig. Gottes Liebe ist wirklich zu allem fähig. Und das ist einfach was ich dir wünsche, dass du immer mehr und mehr diese Liebe Gottes für dich persönlich erfährst und erlebst und ja, dass wirklich wahrhaft lieben damit zu tun hat, Gott zu kennen. Und ja, das war einfach so mein Impuls für heute.